herzlich willkommen zu unserem Podcast Steuern machen Spaß. Von Steuerberater Johannes Lemminger und Vollblutunternehmer Maurice Borg. Wir zeigen dir in unserem Podcast mit Witz, Charme und Melone, wie du deinen Weg aus der Steuerhölle in den Steuerhimmel finden kannst. Mach dich bereit und starte jetzt mit deinen eigenen Steuern durch. Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit einer Folge, die mir vielleicht auch mal Spaß macht. Da soll es nämlich um den Steuertrick PKW gehen. Und ich träume ja immer noch davon, irgendwann mal mein Traumauto von der Steuer abzusetzen. Aber irgendwie scheint das immer alles nicht so leicht möglich zu sein. Und deswegen fahre ich immer noch Hybrid und nicht V8. Ich bin gespannt, was diese Folge mit sich bringt. Und jetzt erstmal herzlich willkommen auch an dich, Johannes.
Ja, herzlich willkommen, lieber Maurice, liebe Zuhörer zur heutigen Podcast-Falle, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Folge Steuertrick PKW. Und ja, wenn du schon sagst, ne, vielleicht eine Folge, die dir auch Spaß macht. Also ich hoffe, unseren Zuhörern macht jede Folge Spaß. Ja. Anders wie dir.
Ja, anders
wie dir. Also, und die Zuhörer sind wir, also zumindest mir, wichtiger als jetzt du.
Ja.
Okay, nee, also ich hoffe, es macht dir ja und natürlich unseren Zuhörern Spaß.
Ja. Ich hätte sagen müssen, noch mehr Spaß.
Ja, nee, genau, also vorab einfach mal, wir haben ja hier ein Thema, was immer sehr viele interessiert. Ja, viele Unternehmer, ich sage immer so, das liebste Kind, nicht nur des Deutschen, sondern gerade vom Unternehmer ist das sogenannte Betriebsfahrzeug oder der PKW. Wir haben schon, ich habe mich gar nicht mehr daran erinnert, schon mal 2 Folgen über das liebe Auto abgedreht. Folge 62 und 63 hier im Podcast. Da haben wir aber gewisse allgemeine Dinge, was man alles so beim Auto beachten kann, wie man das Auto auch steuerlich, wann ist das Betriebsvermögen und so weiter, wann ist Privatvermögen. Also auch hier, wer das noch nicht gehört hat, einfach da mal reinhören, um die allgemeinen Dinge ja nochmal von uns zu hören. Und wir haben jetzt auch bei dieser Folge, bei Insta habe ich es vorab schon gemacht, ne, ein PDF, ein Booklet veröffentlicht in meinem Kofi-Shop. Da einfach reingehen, dann kann man alles, nicht alles, was wir hier sagen, weil der Podcast ist immer ausführlicher, aber vieles dann einfach im PDF nachlesen. Und das hilft dann dem einen oder anderen auch, wenn er es halt nochmal schriftlich hat und nicht nur auf dem Ohr hier bei uns hört. Und in dieser Folge, ne, abgrenzend auch zu der Folge 62 und 63, geht es tatsächlich um ein Gestaltungsmodell. Wie kann ich hier steuerlich optimiert meinen Betriebs-PKW absetzen? Darum geht es jetzt in dieser Folge.
Und verrätst du mir jetzt auch, wie diese Gestaltungsmöglichkeit aussehen soll?
Ja, also es betrifft insbesondere den Fall, dass du, wenn du ein Auto im Betriebsvermögen hast, ja, also wir sind auch im Kauffall, ganz wichtig, wir sind nicht im Leasen, sondern im Kaufen, weil du, wenn du kaufst, das Auto in deinem Betrieb, in deinem Einzelunternehmen oder in der GmbH aktivierst und irgendwann, in der Regel, manchmal schon nach 3, 4, 5, in meinem Beispiel komme ich dann drauf, am besten nach 6 Jahren das Auto wieder verkaufst. Und dann erzielst du einen Veräußerungserlös. Warum? Ne, jetzt mal unterstellt, du kaufst heute ein Auto, jetzt rechnen wir ganz einfach, 60.000 Euro netto kostet das Auto, dann hast du eine steuerliche Nutzungsdauer von 6 Jahren bei einem neuen PKW. So, das heißt, jedes Jahr schreibst du 10.000 Euro ab, nach 6 Jahren ist dein Auto abgeschrieben, steuerlich, aber dein Auto ist ja nach 6 Jahren irgendwas noch wert. Wie viel? Das wissen wir leider heute nicht. Es kommt ja auch auf viele unterschiedliche Bedingungen an. Aber dieser Verkaufserlös, egal wie hoch er dann ist, ist auf jeden Fall voll steuerpflichtig. Also wenn du das Auto dann noch für 20.000 Euro verkaufen würdest, dann hättest du einen Veräußerungsgewinn von 20.000 Euro. Und in diesem Modell geht es jetzt darum, dass wir diesen Veräußerungsgewinn vermeiden.
Dann bestimmt privat abkaufen für 1 Euro.
Ja, also eine Voraussetzung ist ja immer, dass es fremdeüblich ist. Also
Also.
der 1 Euro wird dann schon mal schwierig. Aber natürlich gibt es ja auch Fälle, wo das Auto nicht mehr wert ist. Aber dann brauche ich natürlich auch keine Gestaltung, weil der Verkaufserlös nicht steuerpflichtig wird. Also da gibt es immer Fälle, auch wenn ich ein Auto Gebrauch kaufe, ne, dann habe ich eine kürzere Abschreibungsdauer und ich habe vielleicht auch einen niedrigeren Restwert. Das ist dann immer individuell. Kommen wir aber im Laufe der Folge auch noch darauf. Und jetzt in diesen Gestaltungsvariante, in dieser Gestaltungsvariante gibt es zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal, ja, dich, du hast eine GmbH und du bist GmbH-Gesellschafter, Geschäftsführer, auch noch Alleingesellschafter. Da gibt es die Möglichkeit, dass du als Privatperson, Maurice Borg, an deine GmbH das Auto vermietest. Das ist die erste Möglichkeit. Also für alle, die eine GmbH haben. Die zweite Möglichkeit ist für alle anderen Unternehmer. Ja, dass jemand Drittes, in der Regel sollte es ein Familienangehöriger sein. Also der klassische Fall ist die Ehefrau oder der Ehemann, die oder der an dich dann dieses Kfz vermietet. Und somit habe ich es geschafft, ja, dass ich eine vorgeschaltete Vermietung habe, die dann die Versteuerung des Veräußerungserlöses verhindert. Das sind die zwei Gestaltungsvarianten, um die es jetzt hier in dieser Podcast-Folge geht.
Dann habe ich aber auch keinen Vorsteuerabzug bei Kauf.
Doch, das Schöne ist ja, das hast du, weil du auch privat, jetzt du privat, Maurice, dann zur Umsatzsteuer optieren kannst. Ja, du kannst sagen, nee, ich will hier zur Umsatzsteuer optieren und vermiete dann das Auto natürlich auch mit Umsatzsteuer an die GmbH, was der GmbH ja aber nichts macht, weil die GmbH natürlich den Vorsteuerabzug hat. Das heißt, die GmbH ist damit nicht belastet und du führst halt dieses Geld, ne, was du dann da monatlich, also die Umsatzsteuer, die du einnimmst, ans Finanzamt ab, hast aber natürlich den großen Vorteil, was ja für viele immer so entscheidend ist, dass man auch das Auto ins Betriebsvermögen nimmt, dass ich die 19% Umsatzsteuer vom Finanzamt zurückbekomme. Und das würdest du dann auch in Anführungszeichen als Privatperson zurückbekommen.
Ah ja, also als Privatperson, die eine Vermietung eröffnet, sozusagen.
Du
Ja.
wirst hier umsatzsteuerlicher Unternehmer im Privatbereich oder eben auch die Ehefrau, ne, in den anderen Modellen oder es könnte auch jetzt Papa sein. Ja, also auch das wäre möglich oder die Mama, die das Auto anschafft und an dich als Einzelunternehmen vermietet, weil du vielleicht keinen Ehegatte hast. Ja, dann wäre das auch eine Option. Wichtig ist eben, dass das Geld innerhalb der Familie bleibt, weil du könntest auch einen fremden Dritten nehmen, würde auch funktionieren. Aber dann zahlst du halt das Geld an den fremden Dritten und das Geld ist ja aus deinem Familienkreis raus, ist ja nicht die Gestaltung, die wir hier wollen.
Okay, willst du da mal genau reingehen mit einem Beispiel? Ich sehe, hier hast ein Beispiel auch vorbereitet. Also wie die Vermietung jetzt, ich glaube, in Schritt 1 mal von mir selbst an die GmbH vonstatten geht.
Ja, also ne, wir nehmen jetzt hier mal das Beispiel, dass du als Gesellschafter. In meinem Beispiel bist du jetzt als Frau abgebildet, aber es sieht auch nicht schlecht aus. Ja, du kaufst jetzt ein Auto, ne? Ich sag mal, Anschaffungskosten netto wären 90.000. Die 90.000 sind jetzt in dem Fall so gewählt, dass ich das schön durch 6 teilen kann, weil durch 6 ist die Abschreibungsdauer 6 Jahre und es gibt 15.000 Euro Abschreibung pro Jahr, ne? Die du dann ja auch in deinem Privatvermögen als Ausgaben hast. So, und jetzt gehst du hin und vermietest an deine GmbH in dieser Höhe diese 15.000 Euro pro Jahr plus einen kleinen Obolus noch obendrauf, nämlich 250 Euro, vermietest du an deine GmbH. Du vermietest also für 15.250 Euro im Jahr, halt eben monatlich natürlich, also geteilt durch 12 an deine GmbH. Das hat bei dir privat die Konsequenz, dass du einen Überschuss erzielst, 15.250 Nettoeinnahmen bekommst du, minus die Ausgabe, die Abschreibung 15.000, gibt einen Überschuss von 250 Euro. Warum jetzt auch diese 250 Euro? Weil die nämlich steuerfrei sind. Und eine Freigrenze in Höhe von 256 Euro jeder Private in der sonstigen Einkunftsart hat. Ja, und das nutzen wir natürlich aus. Das heißt, deine Einkünfte, die steuerpflichtig sind, sind hier null in deinem Privatbereich. Und dann kommt ja das Schöne, nach 6 Jahren ist dein Auto, jetzt in meinem Beispiel, habe ich einfach gesagt, Buchwert 0. In der Regel hast du noch einen Buchwert 1. Und dann verkaufst du das Auto, jetzt hier unterstellt 35.000 Euro Verkaufserlös. Und dann erzielst du im Privatbereich einen Überschuss von 35.000 Euro. Das ist mal die Konsequenz auf deiner privaten Seite. Bei der GmbH haben wir gar keine große Änderung. Also im Vergleich würde die GmbH das Auto anschaffen, was hättest du in der GmbH? Die Abschreibung. Also auch diese 15.000 Euro, diesen Aufwand hat die GmbH jetzt ja auch. Jetzt sind es eben 15.250, weil wir 250 Euro mehr verlangen. Aber im Vergleich zum Kauffall in der GmbH hätte sie 15.000. So, also auf diese 15.250 hast du halt dann deine ganz normale Steuerersparnis, ca. 30%. Das ist ja minimal, ne? Weil du bisher ja auch 15.000 mit 30% Steuersatz abziehen könntest. So, deswegen müssen wir gucken, wie ist der Gesamtvorteil GmbH plus dein Privatbereich Gesellschafter. Und da kommen wir dann auf einen Vorteil von 35.450. Wie kommen wir auf diesen Vorteil? Die 35.000 ist dein privater Verkaufserlös und die schönen 450 Euro, die da noch dazukommen, ist einfach der Steuersatz 6 Jahre auf die 250 Euro, die du mehr bezahlst. Und das ist auch tatsächlich Geldvermehrung, weil du eben in der GmbH einen Steuersatz von 30% auf diese 250 Euro jährlich hast und in deiner Privatsphäre eben 0% Steuern darauf bezahlst. Also so sozusagen, ich sehe das immer als kleines Geschenk vom Finanzamt. Das sind 75 Euro jedes Jahr, die das Finanzamt in diesem Fall an dich schenkt. Und das nehmen wir natürlich mit, auch wenn es nur 75 Euro sind. Da ist immer entscheidend, wer ist hier der Schenker? Und das finde ich hier immer sehr schön, wenn es das deutsche Finanzamt ist.
Warum hast du nicht genau 254 Euro oder wie hoch der Freibetrag war?
256 Euro.
Ja, das ist dann zu auffällig oder was?
Ja, könntest du auch machen, ja, aber da bin ich lieber vorsichtig und bleib etwas drunter. Du hast auch eine Schwierigkeit, in Anführungszeichen. Du könntest aber auch sonst noch sonstige Einkünfte haben. Ja, dann gilt natürlich diese Freigrenze nicht, weil es ist eine Freigrenze. Sobald du über 256 Euro verdienst, dann ist dieser komplette Freibetrag, ne, also diese komplette 256 Euro weg. Ja, also wenn du 257 Euro jetzt sonstige Einkünfte im Jahr hättest, dann hast du alles steuerpflichtig.
Mhm.
Und ja, aber wie gesagt, ist nicht entscheidend, ja, wenn im Zweifel halt eben die 250 Euro zu versteuern sind, ja, dann hast du halt dieses Geschenk vom Finanzamt nicht bekommen.
Aber ganz cooles Beispiel, weil man im Grunde jetzt beide Vorteile mitnimmt. Einmal den steuerfreien Verkauf und gleichzeitig aber auch Vorsteuerabzug. Also im Grunde habe ich ja jetzt alle Vorteile des Autos hier mit eingebaut.
Ja, es ist ganz wichtig, dass du den Vorsteuerabzug natürlich hast, weil sonst funktioniert das Modell nicht großartig, ne? Weil du würdest ja auf ein Auto von 90.000 Euro knapp 18.000 Euro Vorsteuern bezahlen, die du jetzt nicht bekommen würdest. Würde das Modell jetzt in meinem Fall immer noch funktionieren, aber natürlich wesentlich schlechter. Ja, also das ist der Punkt. Und das Schöne kommt ja erst noch, weil du hast jetzt beim Kauf des PKWs den Vorsteuerabzug. So, nach 6 Jahren verkaufst du den PKW ja wieder. Dann hättest du den Nachteil, dass du jetzt Umsatzsteuer bezahlen musst. Also du verkaufst den in unserem Fall, was haben wir gerechnet, 35.000 netto Verkaufspreis. Und jetzt müsstest du Umsatzsteuer draufrechnen, also knapp 7.000 Euro. Und das kannst du verhindern, indem du nach 5 Jahren das Recht ausübst, auf die Option, die du damals in Anspruch genommen hast, jetzt verzichtest. Und dann kannst du dein Auto ohne Umsatzsteuer nach diesen 5 Jahren, also im 6. Jahr oder nach dem 6. Jahr, steuerfrei verkaufen.
Ah ja.
Also du wechselst um hier zum Kleinunternehmer. Und das darfst du. Du bist an dieser Option eben nur 5 Jahre gebunden.
Aber jetzt will ich ja das nächste Auto auch wieder auf diese, also mein, auf diese Art und Weise kaufen. Das wird dann schon zum Problem, ne? Irgendwann dann.
Ja, dann hast du, du weißt jetzt gar nicht auswendig, du bist dann, du kannst nicht gleich wieder zurückwechseln.
Ja.
Aber theoretisch auf jeden Fall dann in der Zukunft kannst du das ähnlich wieder machen.
Ja, oder eben dann mit der Frau oder so, ne? Also mit dem Partner, oder gibt es ja jetzt noch andere Optionen.
Genau, ne? Also da kannst du variieren, komme ich aber auch gleich noch darauf. Es geht nicht in jedem Fall, gerade bei der GmbH, wenn du noch ein andere, noch was anderes im Hinterkopf hast. Aber für diesen Verkaufserlös, klar, könntest du morgen dann Magda nehmen und sie kauft das Auto und vermietet an dich. Hätte die gleiche Konsequenz mit diesem Veräußerungserlös. Viele haben ja dann die Frage, ja, warum ist eigentlich die Veräußerung steuerfrei? Weil du dich eben im Privatbereich nicht in der Vermietung befindest. Ja, dass du das Auto kaufst und vermietest, ist keine klassische Vermietung, wie du es kennst von deinen Immobilien. Weil da ist es ja auch so, ne? Wenn du bei deinen Immobilien irgendwas verkaufst mit Gewinn, egal was das ist, das könnte jetzt sogar nur die Küche sein, aus einer Immobilie heraus, dann ist die steuerpflichtig. Natürlich die Immobilie an sich, da gibt es dann die extra 10-Jahres-Frist, die ist dann befreit, aber ne, verkaufst du dort irgendwas, dann ist das steuerpflichtig. Hier ist es nicht, weil ich mich eben nicht in der Vermietung befinde, sondern ne, einkommensteuerlich in den sonstigen Einkünften. Und in den sonstigen Einkünften ist eben geregelt, dass innerhalb oder nach einem Jahr, ist richtig, ne, die Veräußerung nicht steuerverhaftet ist. Und deswegen geht das. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn das ja sonst steuerpflichtig wäre im Einkommensteuerbereich, dann würde es natürlich nicht funktionieren. Und es darf natürlich auch nicht gewerblich sein. Also wenn jetzt Magda morgen 10 PKWs anschafft und überall vermietet, dann bin ich natürlich irgendwo in der Gewerblichkeit. Dann geht das auch nicht. Aber solange ich in den sonstigen Einkünften bin, würde das funktionieren. Und das Schöne bei der Umsatzsteuer ist, dass wenn ich wechsle, da gibt es normalerweise auch einen Korrekturzeitraum, weil du hast ja Vorsteuer auf was geltend gemacht und jetzt wechselst du, dann gibt es einen Korrekturzeitraum von 5 Jahren. Der ist aber eben vorbei, deswegen bist du nicht in der Vorsteuerberichtigung. Ne, würdest du vorher wechseln wollen, in Anführungszeichen, dann musst du auch Vorsteuer berichtigen. Das heißt, du hättest 18.000 oder wie viel Vorsteuer geholt, und dann müsstest du ratierlich Vorsteuer zurück ans Finanzamt bezahlen. Auch das ist in diesem Fall nicht gegeben, weil wir ja erst nach 6 Jahren verkaufen. Ja, das sind halt so gewisse Dinge, die da alle in diesem Modell mit reinspielen und natürlich auch entscheiden, dass du diese Nutzungsdauer, ja, es gibt ja manche, die alle 3 Jahre ein neues Auto haben, ja, das sage ich immer, da bin ich im Leasing sowieso besser aufgehoben. Na, also da wäre jetzt der Fall natürlich nicht passend.
Im Leasing bin ich dann besser aufgehoben, weil ich gar nicht die volle Abschreibung nutze, meinst du?
Ja, weil wenn ich halt alle 3 Jahre immer ein neues Auto habe, ja, dann fahre ich ja mit so einem Kauf, wenn ich alle 3 Jahre ein Auto kaufe, macht fast keinen Sinn. Erstens ist das Auto ja, hat es noch volle Abschreibung, weil du ja erst 3 Jahre das Auto gefahren hast und du hast ja den höchsten Wertverlust am Anfang. Also im 3. bis 6. Jahr ist der Wertverlust vom Auto in der Regel ja wesentlich niedriger als vom 1. bis zum 3. Jahr. Mhm. Kennst du ja, ne? Du kaufst heute ein Auto und sobald du dich reinsetzt und den Schlüssel umdrehst, hast du schon einen Wertverlust von ein paar tausend Euro, wenn man es jetzt mal übertreibt.
Aber das kannst du auch ein gebrauchtes Auto kaufen.
Du könntest auch ein gebrauchtes Auto kaufen. Das Ganze funktioniert auch mit einem gebrauchten Auto. Natürlich hast du aber dann die Konsequenz, dass dein Anschaffungspreis geringer ist und deine Abschreibungsdauer geringer in aller Regel, je nachdem wie alt das Auto ist, und somit auch dein Veräußerungspreis, dein Veräußerungsgewinn in der Regel niedriger ist. Weil du halt mit einem gebrauchten Auto, ne, zweite Hand und so weiter, du bist vielleicht der zweite oder dritte, der das Auto fährt, ne, auch der Verkaufspreis ja nachher ein anderer ist, als wenn du das Auto damals als Neuwagen gekauft hast. Also da spielt dann immer das individuelle Auto eine Rolle. Ne? Wie entwickelt sich auch der Wiederverkaufspreis? Es gibt ja auch Autos, ne, die haben auch halt nach 6 Jahren erheblichen Wiederverkaufspreis. So der Klassiker ist so der 911er Porsche. Ja, also der hat ja kaum einen Wertverlust nach 6 Jahren, in Anführungszeichen.
Gebrauchte Autos, wie muss ich die abschreiben? Sagen wir mal, das Auto ist 5 Jahre alt. Wie lange kann ich das dann noch abschreiben, wenn ich es gebraucht kaufe?
Also ein Auto 5 Jahre, was jetzt 5 Jahre ist, ne? Auch da kommt es manchmal drauf an, ne? Wenn das Ding jetzt natürlich 100.000 Kilometer hat oder halt nur 10.000 Kilometer, das sind auch gewisse Dinge, die damit einfließen. Aber ein Auto jetzt auf 5 Jahre würde ich auf 4, maximal auf 3 Jahre abschreiben.
Aber dann hätten wir doch den Fall, wenn du ja sagtest, 3 Jahre lohnt sich nicht, aber in dem Fall ja dann schon. Dann hätte ich ja, also könnte ich ja alle 3 Jahre das Auto wechseln, weil dann hätte ich kaufe es gebraucht, verkaufe es dann wieder und habe 3 Jahre die Abschreibung mitgenommen.
Ja, kommt dann auch wieder drauf an, ne? Kaufst du das Auto mit Umsatzsteuer ein, ne? Weil auch du kannst dann gebrauchtes Auto mit Umsatzsteuer einkaufen, dann hast du hier die Herausforderung, du bist in dieser Option noch drin, du musst das auch wieder mit Umsatzsteuer verkaufen, weil du halt keine 5 Jahre mittlerweile vergangen sind,
Ach
ne? Also,
so, das Ding. Ah ja.
also spielen dann halt viele Faktoren eine Rolle. Und wie gesagt, auch wie entwickelt sich der Verkaufspreis von einem Auto, welches halt nachher schon 9 oder 10 Jahre alt ist, weil du es ja schon Gebrauch gekauft hast. Oder wie gesagt, du bist schon der dritte Eigentümer von so einem Auto. Ne? Das hat auch immer ja Einfluss auf den Wert nachher im Wiederverkaufspreis. Und deswegen ist das Beispiel für mich am schönsten mit einem Neuwagen.
Ah
Es
ja.
geht aber in Anführungszeichen natürlich auch im Modell des Gebrauchtwagens.
Und wo siehst du an dem Modell jetzt den größten Haken?
Also es gibt für mich letztendlich keinen Haken. Ne? Natürlich, das, was wir jetzt auch gerade gesagt haben, der Unsicherheitsfaktor ist der Wiederverkaufspreis. Wenn du heute halt noch einen Diesel kaufst, weißt du nicht, wie du diesen in 6 Jahren noch verkaufen kannst. Ja, oder du kaufst heute ein E-Auto, du weißt nicht, was das E-Auto in 6 Jahren noch wert ist. Oder haben wir eine ganz neue Technologie? Ne? Also auch hier ist die Marktentwicklung ja immer schneller. Und somit natürlich auch das Risiko, dass dein Auto in 6 Jahren halt gar nichts mehr wert ist, auch gegeben. Das muss aber nichts so sein, ne? Und da können wir halt nicht in die Zukunft schauen. Aber dieses Risiko, jetzt unabhängig von allen steuerlichen Faktoren, hast du natürlich auch. Ja, oder eben du hast ein Auto, wo überhaupt keinen Wert mehr hat in 6 Jahren. Ja, und wenn du Glück hast, hast du ein Auto, was noch einen super Wert hat. Oder du fällst gerade in so einen Zeitraum wie aktuell, dass Gebrauchtwagen ja viel besser, ja, im Preis verkauft werden können, weil ich auf einen Neuwagen 2 Jahre warten muss. Also auch das sind ja Dinge, die hättest du vor 6 Jahren ja nie vorhergesagt. Das ist so ein externes Risiko, was du immer hast, ne? Also in allen Gestaltungen können sich halt Dinge über so einen Zeitraum, 6 Jahre sind lang, verändern.
Und jetzt hast du immer von diesem Modell mit GmbH gesprochen. Ich habe jetzt ja nun mal eine GmbH, aber was ist, wenn ich Einzelunternehmer bin? Wie stellt sich das dann dar?
Das ist das die andere Alternative, die andere Gestaltungsmöglichkeit. Und die funktioniert identisch, nur dass ich halt eben nicht hier die gleiche Person bin. Ne? Bei dir in Anführungszeichen GmbH und der Gesellschafter, da dir die GmbH selbst gehört, sagen wir jetzt mal die gleiche Person, kommen wir auch gleich noch drauf. Und jetzt hier beim Einzelunternehmer, ne, der klassische Fall wäre die Ehefrau oder eben der Ehemann, der an dich vermietet. Und dann hast du die gleichen Konsequenzen. Jetzt hier in einem Beispiel, das mal zu sehen. Ich könnte es jetzt auch mit 90.000 Euro rechnen, aber ich habe jetzt gedacht, na, die GmbH, das bist du und du magst halt gern teure Autos, deswegen 90.000. Und hier habe ich jetzt einen ganz normalen, ja, der begnügt sich schon mit einem Auto, was nur 42.000 Euro netto kostet. Und dann hast du genau das gleiche Modell, ne? 6 Jahre Abschreibung sind 7.000 Euro pro Jahr. Du verlangst in der Miete aber auch wieder die 250 Euro mehr. In der Privatseite überhaupt nicht steuerpflichtig. Und ich spekuliere jetzt hier mit dem Verkaufspreis von 20.000. Ja, das könnten jetzt auch 15.000 sein. Das ist einfach ja, mal in die Luft gegriffen. Was könnte der theoretische Verkaufspreis sein? Bei 20.000 Euro erzielst du hier einen Gesamtvorteil von 20.630. Es sind hier die 250 wirken sich etwas besser aus, weil ich im Privatbereich mit 42% Steuersatz rechne. Das heißt, hier der Unternehmer spart 42% Steuer auf die 250 Euro mehr und hat somit im Gesamtjahr oder im Jahr, ne, 3.400 Steuervorteil auf 6 Jahre. Ja, wir hatten vorhin in der GmbH, das haben wir gar nicht erwähnt, Gerade noch mal schnell gucken, da kommen wir auf einen Steuervorteil bei deinem Auto 90.000 netto von knapp 6.000 Euro im Jahr, ne, die ich dadurch Steuern spare. Aber Voraussetzung, ne, auch diesen Verkaufspreis von 35.000 Euro erziele. Nur als Hinweis nochmal zu deinem Beispiel. Und hier schenkt mir das Finanzamt, ne, statt 75 Euro jährlich sogar 105 Euro, weil ich eben 42% Steuern darauf sparen.
Und in dem Beispiel hast du jetzt aber die Voraussetzung, dass ich auch eine Ehefrau oder einen Ehemann habe, oder spielt es keine Rolle?
Das ist der Punkt, den ich vorhin ja gesagt habe, ne? Da ist es schön, wenn ich eine Ehefrau oder einen Ehemann habe. Ansonsten wird das Modell schwieriger, weil ich ja das Geld immer im Familienkreis behalten will. Da kann jetzt noch sein, ja, vielleicht habe ich halt Papa, Mama, ja, wo ich das machen kann. Oder aber ich habe auch volljährige Kinder, dann geht das natürlich auch. Kann es auch mit meinem Kind machen, wenn es volljährig ist. Im Zweifel könnte ich es auch mit Geschwistern machen, aber ich bin dann schon nicht mehr im engsten Familienkreis. Ja, und habe ich halt gar keine Familie, dann mache ich das nicht, weil dann fließt das Geld ja an einen externen Dritten. Und dafür ist es nicht gedacht, ne? Weil das Geld soll ja in deinem Unternehmensverbund, in deinem Familienverbund verbleiben.
Und Thema Neuwagen versus Gebrauchtwagen hatten wir. Wie sieht es mit den unterschiedlichen Modellen aus? Also Thema Hybridmodelle, E-Autos, gibt es da irgendwas zu beachten?
Das ist das Schöne, ne? Ganz egal, was für ein Auto du hier hast, das kannst du mit deinem E-Auto, mit deinem Hybrid machen oder was weiß ich, was noch gibt, Wasserstoffauto, ne? Und morgen gibt es nochmal was ganz Neues. Das geht immer, dass du hier diesen Verkaufserlös, der steuerpflichtig wird, wenn du es wieder verkaufst, dadurch verhinderst, ja, wenn du eine vorgeschaltete Vermietung und im Privatbereich in den sonstigen Einkünften bist. Also ganz unabhängig von irgendwelchem Auto. Es geht also sogar mit anderen Gegenständen, könnte sowas funktionieren. Also ich könnte sogar eine Maschine vermieten. Da muss ich dann aufpassen, ja, dass das nicht eine Maschine für meine Produktion ist, ne, sondern halt auch für so einen Gebrauch. Da bin ich, im Prinzip ist das Auto das optimale Werkzeug dafür.
Und am Anfang hattest du noch davon gesprochen, dass es ja einige Herausforderungen bzw. Voraussetzungen für diese Gestaltungsart gibt. Kannst du nochmal zusammenfassen, welche das alles sind?
Ja, also da gehören schon gewisse Dinge dazu, die ich beachten muss. Und das ist auch immer die Herausforderung bei solchen Gestaltungen. Insbesondere immer, ne, du kennst es ja auch mit dem Gesellschafter selbst. Ja, also wenn die GmbH mit ihrem Gesellschafter was treibt, dann immer Vorsicht. Und ähnlich sieht es natürlich aus bei Ehegatten. Und deswegen haben wir einfach so eine kleine Checkliste, die findet man auch in dem PDF, im Booklet. Ne, nur um da mal schnell drüber zu springen. Ja, natürlich muss es ein fremdüblicher Mietvertrag sein. Das ist natürlich schon mal die Voraussetzung. Ja, das heißt, da muss die genaue Bezeichnung des Mietgegenstandes drin sein. Ne? Der aktuelle Kilometerstand, der monatliche Mietzins, Zahlungstermine, Laufzeit, Laufzeitbeginn. Also alles, was du eben bei einem fremdüblichen Mietvertrag auch hast. Ne? Rückgabe der Mietsache, Kündigungsfristen, das muss alles geregelt sein. Pflichten des Mieters, Regelungen zu Reparaturen und so weiter. Wie ist zu verfahren, wenn es Unfälle gibt? Das sind alles Punkte, die aber in der Regel nicht schwierig sind, weil die auch ein ganz normaler Mietvertrag, das sage ich immer, im Zweifel holst du dir den Mietvertrag vom fremden Dritten und da sind all die Punkte drin, die du eben auch in so einem Mietvertrag brauchst. Und der zweite wichtige Punkt, der sehr oft vergessen wird, ist die tatsächliche Durchführung. Das betrifft aber alle steuerlichen Dinge, die du halt eben im Gesellschafterverhältnis treibst und in nahen Angehörigenverhältnissen treibst. Die tatsächliche Durchführung ist wichtig. Das heißt, die Miete muss auch jedes Mal bezahlt werden. Ne? Und nicht sagen, ist ja meine Ehefrau, die kann auch mal 3 Monate warten. Ja, oder noch schlimmer, ich zahle es nur einmal im Jahr, obwohl monatlich vereinbart. Also ganz wichtig. Und du glaubst nicht, wie oft eben gerade diese regelmäßige Zahlung nicht befolgt wird. Das kann ja auch mal Gründe haben, weil ich eben halt vielleicht knapp bei Kasse bin. Ja, aber einen fremden Dritten würde ich auch zahlen müssen. Hier sage ich halt dann immer, okay, hör, du bist ja jetzt meine Ehefrau oder Ehemann, da kann ich jetzt mal kurz warten. Ja, also um die Gestaltung hier nicht zu gefährden, auf jeden Fall bezahlen. Und die Mietzahlungen dürfen natürlich nicht zurückgezahlt werden, ne? Also dieses Mietverhältnis muss tatsächlich bestehen. Und was auch oft der Fall ist, ich darf jetzt, ne, wenn jetzt deine Ehefrau überhaupt kein Geld hat, wie soll sie denn überhaupt das Auto kaufen? Ja, okay, sie könnte zur Bank gehen, ne, es finanzieren lassen, das sagst du auch, das will ich aber nicht, und du gibst ihr ein Darlehen. Das funktioniert nicht. Dann ist das zum Scheitern verurteilt, ja, weil auf die Idee könntest du ja kommen, oh, ich habe ja Geld, ich gebe meiner Frau ein Darlehen, und mit diesem Darlehen kauft sie das Auto, was sie dann an dich vermietet. Das ist keine Fremdüblichkeit. Das würdest du ja mit keinem fremden Dritten tun. Deswegen tu es dann auch bitte nicht mit deiner Ehefrau oder mit deinem Ehemann. Und das sind alles so Dinge, die muss man in der Form beachten.
Ja, und ein Punkt, der mich ja immer sehr nervt, ist die 1 bzw. 0,5 bzw. 0,25% Regelung für die private Nutzung von betrieblichen Fahrzeugen. Fällt die jetzt weg, Johannes?
Das wäre natürlich super schön. Die ist nicht nur dir ein Dorn im Auge, sondern so gut wie jedem. Auch mir, ich mag die auch nicht. Ja, da gibt es eine Möglichkeit, ne? Also grundsätzlich gilt, dass dieser gemietete PKW, den du ja privat nutzen kannst, ne, als GmbH-Gesellschafter oder auch ganz normal als Einzelunternehmer, es keinen Unterschied gibt, ob du den mietest von deiner Ehefrau oder von deinem Gesellschafter oder eben halt ganz klassisch in der Firma erworben hast, spielt keine Rolle. Du musst diese 1% bzw. halt 0,5 oder 0,25% Nutzung ansetzen. Aber jetzt kommt das große, große Aber. Vermietung an die eigene GmbH. Da gibt es aktuell Gesetzeslücke, will ich es nicht nennen, weil das wird dir das Finanzamt nicht durchwinken. Aber wenn du überwiegend betrieblich diesen PKW nutzt, ne, als Beispiel mindestens 90% betrieblich und dann halt nur 10% oder weniger privat, was du aber nachweisen musst, im besten Fall mit einem Fahrtenbuch. Theoretisch habe ich aber starke Zweifel, soll es auch möglich sein mit einer dreimonatigen Aufzeichnung, die du repräsentativ in einem Jahr tust. Und das gilt dann auch für die kommenden Jahre. Aber jetzt sagen wir mal, okay, du müsstest die 1%, das Fadenbuch da machen, dann hättest du hier die Möglichkeit, weil es gibt ein Urteil, ne, aus dem Jahr 2017, dass eine private Kfz-Nutzung auszuschließen ist, wenn im Privatvermögen ein vergleichbarer PKW zur Verfügung steht. Und jetzt, ja, da muss man etwas um die Ecke denken. Du hast ja jetzt nur einen PKW. Aber eben steht der dir im Privatbereich und im betrieblichen Bereich zur Verfügung. Ne? In diesem Fall steht dir das ein und dasselbe Fahrzeug zur Verfügung. Somit kann ich unterstellen, dass diese, ne, damals vom BGH entschiedenes Urteil gelten wird. Ja, aber zu so einem Fall gibt es noch keine aktuelle Rechtsprechung. Das heißt, der Prüfer wird es definitiv nicht durchwinken und dann hilft dir nur eine Klage. Aber ich gehe mal davon aus, in den kommenden Monaten wird es hier eine Entscheidung geben und dann hast du Rechtssicherheit. Vorher würde ich empfehlen, das nicht zu tun, ja, weil es nicht erfolgreich ist und du dich dann erstmal halt rumärgerst. Aber sollte es positiv entschieden werden, dann kannst du das natürlich tun. Das ist wirklich so eine Ausnahme. Und ob das dann der Richter da ähnlich sieht, ne, dass du einen dasselbe Fahrzeug ja dir zur Verfügung steht im Privatbereich wie im betrieblichen Bereich. Und deswegen geht es nur als Gesellschafter, Geschäftsführer und nicht im anderen Modell, weil dort ist ja die Ehefrau oder der Ehemann. Also da habe ich nicht als eine Person im Privatbereich und im Betriebsbereich das gleiche Fahrzeug. Das hast nur du in diesem Fall als GmbH-Gesellschafter. Deswegen würde es nur bei der GmbH funktionieren, wenn es funktioniert.
Und nochmal eine Frage kommt mir in den Sinn, wenn ich das jetzt in meinem Case mache, also in diesem GmbH-Modell, wo ich jetzt ein und dieselbe Person im Grunde dann auch bin, um das jetzt privat zu kaufen, müsste ich aber ja die Kohle auch privat dann haben. Oder könnte ich mir da auch ein Darlehen von der GmbH geben und es dann kaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist dann auch wieder zu auffällig.
Nein, das ist der gleiche Fall, ne? Also
Ja.
wenn du als Ehemann deiner Ehefrau das Geld gibst, ne? Und grundsätzlich ja in deinem Fall jetzt mal die 1% oder die 0,5% Nutzung ignorierend, wäre es sowieso der Fall, dass es deine Frau macht, ne? Und an deine GmbH vermietet, weil das immer die schönere und einfachere Lösung ist, weil ich dann einfach nicht in diesem Gesellschaftsverhältnis direkt bin. Und kann ich mir ja auch sparen, wenn jetzt diese 0,5% Nutzung in deinem Fall ich mir nicht ersparen könnte, dann brauche ich es nicht als Gesellschafter tun. Und dann, klar, ist auch hier der Punkt so, dass das Geld halt eben nicht von dir kommen darf. Aber wenn ihr ein gemeinsames Konto habt, dann ist das ja auch Geld von Magda. Also da kommt es natürlich drauf an. Aber sie soll dann natürlich das Geld selbst haben. Im Zweifel muss sie es halt von einem fremden Dritten, also in der Regel von der Bank aufnehmen oder halt finanzieren. Ne? Über die Autobank gibt es ja auch diese Möglichkeit.
Ja, cool, Johannes. Dann keine so schlechte Folge.
Ich habe ja so schon hingeschrieben, eine Folge richtig nach deinem Geschmack. Du gibst Auto und du sparst Steuern. Aber ich weiß, du hast noch einen Leasingvertrag, ne? Deswegen ist das nicht ganz so heiß bei dir.
Ja, genau, Dezember, der läuft bis Dezember nächsten Jahres. Es ist ja bei diesen Steuerthemen, finde ich, immer ganz gut, ja, die Option zu kennen, dass man sie überhaupt dann auch anspricht in den richtigen Momenten. Und von daher auf jeden Fall wichtig, diese Option auch mal in meinem Kopf zu bringen. Was ist am Ende dein Zaster-Fazit?
Ja, also wie du die Folge auch schon bemerkt hast, vielleicht, ja, ist es ihr einfach, diesen beachtlichen Steuervorteil zu generieren. Und wenn man, ich sag mal, die Checkliste, die wir da haben, auch erfüllen kannst, ja, also auch das gehört einfach dazu. Wenn ich weiß, ich erfülle diese Checkliste nicht, dann lass es sein. Aber ansonsten kannst du den Aufwand, den du damit natürlich auch hast, ne? Also du hast ja auch Konsequenzen, dass du privat dann noch eine Umsatzsteuererklärung machen musst. Also es entsteht ja natürlich bei diesem Modell auch ein gewisser Aufwand, der gemacht werden muss. Jetzt sage ich mal, auch die Kosten des Steuerberaters sind dann zu berücksichtigen. Aber grundsätzlich, wenn ich davon ausgehe, dass ich einen guten Wiederverkaufspreis habe, dann ist das Modell sehr zu empfehlen in vielen Fällen.
Ja, das war auch
Und
eine Frage, die brannte mir im Grunde auch die ganze Zeit noch auf den Lippen. Klar, wenn ich da so optiere, der Aufwand in der Steuerberatung, ich meine, gut, das ist ja, das sind ja immer dieselben Buchungen jeden Monat, aber was kostet denn so ein Konstrukt mal ganz grob jetzt, wenn wir über diese Jahre gehen? Ich meine, die hast ja oben ein Modell gehabt jetzt nach, was waren das, nach 6 Jahren oder waren es 5? Nee, 6 Jahren waren es, ne?
nach 6 Jahren.
Ja, wenn man das jetzt nochmal gegenrechnet, ich meine, es wird immer noch positiv sein, aber die muss man schon auch rechnen, oder? Weil es ist ja ein Aufwand, der da nochmal kommt.
Ja, deswegen ist natürlich auch wichtig, also je höher preisig das Auto ist, ne, desto eher lohnt es sich natürlich auch, weil ich davon ausgehe, bei einem höherpreisigen Auto, ne, es hat nichts mit der Abschreibung zu tun, aber bei einem höherpreisigen Auto gehe ich heute davon aus, dass halt mein Restwert nach 6 Jahren definitiv höher ist. Ja, weil nach 6 Jahren ist mein Auto ja 0 € wert in der Bilanz, ja, steuerlich null. Also ein Auto, wo ich heute halt 120.000 € bezahle, wird definitiv mehr wert sein nach 6 Jahren als ein Auto, welches halt noch 40.000 € heute kostet. Ja, selbst wenn dieses Auto mit 120.000 € einen erheblichen Wertverlust hat, wird es wahrscheinlich mehr wert sein. Deswegen hängt es natürlich auch immer an diesem Faktor. Also je höher preisig mein Auto ist und je höher der Wiederverkaufspreis ist, desto eher lohnt sich das Modell. Und jetzt rein von der steuerlichen Betrachtungsweise, also ne, jetzt war ja unser Beispiel bei 90.000, hast du knapp einen Vorteil von 6.000 € pro Jahr. Wenn du dann noch die Steuerberatungskosten jetzt vielleicht dagegen rechnest, selbst wenn ich jetzt mit 1.000 € rechnen würde, dann hättest du ja immer noch einen Vorteil von 5.500. Also jetzt bei diesen 1.000 € sind ja auch wieder steuerlich abzugsfähig. Also dann hast du, ne, irgendwo bei 5.500, ja, also vielleicht würde ich jetzt sagen, hast du 1.000 Euro Nettoaufwand. Das ist aber schon hochgegriffen. Mhm. So viel dürftest du nicht haben. Kommt natürlich auch nochmal drauf an, ne, was ist nachher alles zu tun? Was müssen wir im Einzelfall alles beachten? Deswegen sage ich jetzt mal 1.000 Euro kann aber auch genauso gut nur 500 Euro sein im Jahr.
Aber verstehe ich dich richtig, dass die Folge jetzt heißen muss, wie du deinen 911er von der Steuer optimal absetzt?
So könnte es heißen, die Folge. Wir wollen ja keine Werbung für eine gewisse Automarke machen.
Nee, aber das, ich sage das nur so, weil du hast es ja auch als Beispiel angebracht und ich glaube, das ist auch so der Klassiker Wertsteigerung irgendwann dann auch wieder, also die gehen ja erstmal schon noch runter im Wert, aber bei manchen dreht es ja dann wieder und dann werden sie dann auch wieder noch teurer sogar am besten ist es einfach, dieses Modell geht am besten auf, wenn die Differenz hoch ist zwischen dem bilanziellen Wert, der dann eben 1 Euro ist nach 6 Jahren, zu dem Verkaufspreis, ne? Dann ist das Modell am besten.
Ja, also du kannst dir ja vorstellen, keine Ahnung, 911er, jetzt zahlst du vielleicht 120.000 Euro netto für das Auto heute und nach 6 Jahren ist das Auto noch 80.000 Euro netto wert. Ne? Da hast du natürlich 80.000 Euro, die du nicht versteuern musst. Und da kannst du schon ausrechnen, was für ein Steuervorteil da rauskommt. Klar, ne? Also wenn du hier solche Autos im Hochpreissegment fährst und kaufst, die dann nach 6 Jahren immer noch sehr werthaltig sind, dafür ist das Modell optimal.
Und das, gut verstanden, ja. Nee, cool, Johannes, dann besten Dank für die Folge. An euch wie immer die Bitte, eine Bewertung abzugeben. Hier bei Spotify geht das super easy oder bei Apple Podcast kann man sogar noch was schreiben. Damit macht er uns eine Freude und ansonsten sage ich bis nächste Woche. Ich glaube, es steht schon das Thema fest, Johannes, oder?
Nein, ich lege mich noch nicht fest.
Okay.
Weil die Steuerwelt ist zum Jahresende so gewaltig in Bewegung. Wer weiß, was sich nächste Woche noch tut.
Ah ja, okay. Alles klar, dann besten Dank euch und bis nächste Woche.
Ja, ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt, Steuern machen Spaß. Und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.